Wenn ich meinte, Lieder haben wir gesungen, wir wollen mehr von Jesus sehen. Und um das ist jetzt eigentlich gegangen in dieser ganzen Serie über den Kolosserbrief. Das ist ja eine kurze Serie, es sind drei, knapp vier Kapitel. Und ich habe diesen Brief gewählt, weil vor allem in den ersten zwei Kapiteln Jesus extrem aufleuchtet. Im ersten und zweiten Kapitel ist es vor allem darum gegangen, dass er Stellung bezieht gegen gewisse Irrlehren, die sich eingeschlichen haben bei den Christen im Kolossä. Und er macht das auf eine gute Art, oder er hat es auf eine gute Art gemacht, der Paulus. Er hätte ja können gegen die Geistesströmungen wettern, aber was er gemacht hat, er hat immer wieder Jesus angezogen. Und ich habe gesagt, nein, weißt du, es ist Jesus. Es sind nicht Engel, es ist Jesus. Jesus ist die ganze Fülle. Und die Geistesströmungen in dieser Gemeinde haben versucht, Jesus den Platz immer wieder streitig zu machen. Haben ihn ein bisschen aus der Mitte weggeschoben, ein bisschen hinterher geschoben. Und der Paulus nimmt den Jesus immer wieder und stellt ihn in die Mitte. Und sagt, nein, in Jesus ist die ganze Gottesfülle. In Jesus ist alle Weisheit und alles, was man braucht, ist in Jesus. Und das ist das, was mich so fasziniert hat. Ich liebe das. Jetzt im dritten Kapitel, da macht er so wie einen Switch und tut ein bisschen entfalten, was das eigentlich bedeutet, wenn man mit Jesus neu geboren ist oder das neue Leben mit Jesus hat. Und es wird ganz praktisch, es geht in den Alltag rein. Wir machen es so wie die letzten zweimal auch. Ich würde kurz eine Repetition machen vom zweiten Kapitel, euch nochmal so ein bisschen die Kernaussagen, die meiner Meinung nach die wichtigsten gewesen sind, euch nochmal zeigen und einblenden. Und nachher tue ich das ganze Kapitel 3 lesen und ihr könnt es davor einblenden und auf dem Beamer dann auch mitlesen. Aber im zweiten Kapitel heisst, Christus ist der Weg und das Wort und das Leben. Das ist so ein Standardspruch, den wahrscheinlich jeder Christ kennt, oder? Und in ihm wohnt oder hat Gott in ganzer lieblicher Gestalt gewohnt, in seiner ganzen Fülle. Also der Vater hat Jesus zur Lebzeit völlig ausgefüllt, sodass Jesus können sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Du wirst keinen Unterschied mehr können feststellen. Und wir haben Anteil an dieser Gottesfülle, weil Jesus heute durch den Heiligen Geist in uns hineinlebt. Ich finde das in Johannes 14, was heisst, der Vater lebt in mir und ich lebe im Vater und zusammen leben wir in euch mit dem Heiligen Geist. So Wortspiel auch. Und man merkt, dass sie wirklich in uns hinein angelegt sind durch den Heiligen Geist. Und was das heisst, über das lohnt sich wirklich nachzudenken. Es heisst, in Christus sind alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis verborgen. Und das sagt der Kolosser. Also das heisst, auch sie haben noch nicht alles entdeckt. Und Jesus wird eigentlich gesucht, entdeckt werden. Und dass wir die Schätze haben, die in Jesus sind. Alles an Erkenntnis und Weisheit, die wir brauchen, um mit Gott unterwegs zu sein. Und was im Alten Testament mehr als so ein Schatten angelegt worden ist, das ist in Jesus wirklich Wirklichkeit geworden. Plötzlich werden viele Verheißungen und Prophetien werden in Jesus, ich kann wirklich sagen, Mensch oder Fleisch. Und vorher haben wir viele Sachen nur erahnen können. Das heisst, dass Jesus Oberhaupt ist von allen Mächten und Gewalten, und zwar in der unsichtbaren Welt wie der sichtbaren Welt. Er ist der absolute Herr über allen Herren. Dass Jesus unser Fixpunkt ist, wir sollen uns an ihn halten. Ihr wisst, es ist jemand, der sagt, hey, fixier dich auf das. Das heisst, konzentrier dich nur auf das. Und das soll Jesus für uns sein. Er soll unser Fixpunkt sein. Und er ist es, wo der Liebe oder die Gemeinde zusammenhält. Etwas, was mir auch besonders gefällt, ist, dass Jesus unser Nährboden ist. Das ist unser Substrat, wo wir unsere Wurzeln drin schlönd und dort daraus zehren. Und ich glaube, in Epheser heisst es, das Substrat, das ist seine Liebe, oder? Dass unsere Wurzeln in seiner Liebe gegründet sind und sich dort festhaken. Durch Christus, wenn wir mit ihm verbunden sind, kann man zu geistlich reifen Menschen werden. Und das ist das, wo sich Gott wirklich wünscht. Dass wir reif werden in Christus. Mündig werden. Nicht mehr einfach Kind bleiben im Glauben, sondern anreifen. Und zuletzt, dass wir eingeladen sind, in die Gemeinschaft mit Jesus, mit ihm zu leben. Und das ist vielleicht eine der grossen Herausforderungen. wirklich mit Jesus leben, mit ihm zusammen durch das Leben gehen und ihn nachahmen. Und das ist nicht nachäffen gemeint, sondern er ist unser grosses Vorbild und wir versuchen, ihm nachzugehen, so wie Kinder manchmal die Eltern nachahmen. Also, das sind so ein paar Sachen aus dem zweiten Kapitel gewesen. Ich werde im nächsten Newsletter werde ich die Zusammenfassungen rein tun. Die eignet sich super auch für persönliche Arbeitungszeiten. Also, dass wir uns nicht nur Gedanken machen über Jesus, sondern dass wir mit Jesus Gespräche kommen. Ihm sagen, was wir von ihm halten. Wenn ich jetzt euer drittes Kapitel vorlese, dann möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen. Es ist manchmal, wenn man jemandem zulässt, oder jetzt gerade in so einem Kapitel, so einem Brief, da gibt es manchmal Sachen, wo man wie hängen bleibt. Weil man sie entweder sehr gut findet, oder weil man sie sehr schwierig findet, oder weil sie einen konfrontiert. Und das, ich habe ja gesagt, wir wollen durch den Kolosserbrief durchgehen wie ein Streifzug. Wir wollen wie durch einen Garten durchlaufen und ab und zu stehen bleiben und ein bisschen tiefer anschauen. Und wenn ihr das mit den Kindern macht, ihr wisst, die Kinder bleiben plötzlich noch immer hängen, oder? Genau von dem möchte ich euch einladen, bleibt nie hängen. Kommt einfach mal mit, lasst den Text auf euch wirken und versucht dem zu folgen. Okay, der erste Vers, da geht es um das neue Leben mit dem auferstandenen Christus. Und da sagt der Paulus, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blick der Menschen verborgen, doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Und dann bringt er, was eigentlich in dem Leben mit Jesus keinen Platz mehr hat. Er sagt, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, böses Verlangen und die Habgier. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus und er ist alles in allem. Und dann geht es darum, ja, was gehört denn neu dazu? Er sagt den Kolosser und auch uns in der heutigen Zeit, hey, das gehört nicht mehr dazu, das gehört nicht mehr zum neuen Mensch. Und sagt, ja, was ist denn das andere, was ist denn die Alternative? Er sagt, ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde und Geduld. Ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zur vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesen Frieden hat Gott euch alle miteinander berufen. Ihr seid ja durch Christus ein Leib. Seid dankbar. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. unterrichtet einander und zeigt einander den rechten Weg, tut es mit ganzer Weisheit. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, macht das von Herzen im Bewusstsein der Gnade, die euch geschenkt wurde. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Und dann geht es darum, wie sich das neue Leben mit Jesus in die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt. Klassische Vers, wahrscheinlich viele von uns kennen. Sagt er, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unten, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Und ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn ihr dient nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Der Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unparteiischer Richter. Und ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Und noch ein bisschen ins Kapitel 4 rein. Seid ihr betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Im Blick auf die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch, für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Und dann noch Vers 7 bis 18, das sind einfach noch Empfehlungen und Grüßen so, das ist auch interessant zum Lesen, aber für heute lassen wir das. Lustig, mir hat diese Woche jemand in meiner E-Mail geschrieben, dass sie am Kolosserbrief ganz neue Sachen entdeckt hat. Und das wünsche ich mir eigentlich auch. Das ist so ein Streifzug, dort man entdeckt Sachen, oder? Vieles ist einem vielleicht schon bekannt, aber man entdeckt immer wieder neue Sachen. Gut, lasst uns einmal durch den Brief durchstreifen, das neue Leben mit dem auferstandenen Christus. Es heisst, dass wir auferweckt sind und lebendig gemacht durch Jesus. Und das bringt Paulus schon im Kapitel 2, wenn er über Taufe redet. Taufe ist eigentlich mehr als nur ein symbolischer Akt. Das Untertauchen, das ist das Sterben mit Jesus, der Welt absterben. Und das Aufkommen aus dem Wasser raus steht für die Auferstehung und für das neue Leben. Dann heisst es da, wir sollen das suchen, was in der himmlischen Welt ist. Wir sollen uns ausrichten nach dem. Suchen, was da oben ist. Heisst in den einen Übersetzungen. Und an einem Ort sagt der Paulus, dass eigentlich das Unsichtbare, das ist ewig und das Sichtbare, das ist vergänglich. Und da könnte man sagen, hey, suchen das, was ewig ist. Streckt euch nach dem aus und nicht nach dem, was wird vergehen. Jesus selber bringt das in Matthäus 6 auch sehr gut, wenn er im Gespräch mit den Leuten sagt, hey, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist mit dem gemeint. Das ist nicht in erster Linie ein Ort gemeint, da oben, oder? Wenn wir an den Himmel denken, dann denken wir immer da oben und wir beten manchmal auch auf, dabei lebt auch Jesus in uns. Das kann manchmal noch verwirrend sein. Du könntest auch in dich hineinbeten. Er sagt, sucht, was da oben ist. Orientiert euch an dieser Welt, an der unsichtbaren Welt. Und auf der anderen Seite ist das Reich von Gott, das manifestiert sich ja auch. Es bleibt ja nicht einfach unsichtbar. Es manifestiert sich in Vergebung, in Heilung, in Versöhnung, in Kraftwirkungen. Und ihr sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit und ich werde euch alles andere geben, was ihr dann noch braucht. Aber da finde ich eine grosse Herausforderung. Weißt du, wie gestaltest du das im Alltag rein? Wenn ich sage, okay, ich will mich auf das Reich Gottes konzentrieren, ich will mich auf das konzentrieren, wo Jesus ist, da heisst es auch lustig, er sitzt zur Rechten vom Vater und gleichzeitig lebt er in uns innen, oder? Das ist so ein Spannungsfeld, das wir nicht auflösen können. Wie machen wir das? Wie machst du das? Wie mache ich das? Wie gestaltet es sich im Alltag, dass ich mein Radar nach ihm ausrichte? Das ist etwas, das wirklich eingeübt werden will. Und der Paulus sagt noch immer auch, hey, ich baue in dem Fall nicht auf das Sichtbare, auf das, was vergeht, sondern auf das, was ich jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, das besteht nur eine gewisse Zeit, aber das Unsichtbare bleibt ewig bestehen. Und dann sagt er, wir sind der Welt gegenüber gestorben. Und wir haben ein neues Leben in Jesus. Das ist zwar zum grossen Teil noch verborgen, was das bedeutet. Einer hat mal ganz gut gesagt, ein Toter reagiert nicht mehr auf den Reiz der Welt. Und wenn du das nächste Mal an einer Beerdigung, nein, das ist eine schlechte Idee. Aber wenn du einen Toten würdest mit einem Nödel stüpfen, würde der jucken. Der juckt nicht mehr, der ist effektiv tot. Auch alle Ansprüche und alle Gesetzgebungen, alles, das hat für ihn überhaupt keinen Einfluss mehr. Und das ist so ein starkes Bild. Er sagt, eigentlich sind wir der Welt gegenüber tot, oder? Wir wissen aber auch, dass es nicht ganz so einfach ist. Richtet euch nicht auf das, was zu dieser irdischen Welt gehört. Und das tut er nachher später dann noch ein bisschen ausführen, was er mit dem meint. Aber was ich spannend gefunden habe, ist, dass er sagt, unser Leben ist mit Jesus in Gott verborgen. Wir sind eigentlich Königskinder in Alltagskleider. Die ganze Herrlichkeit, die uns geschenkt ist und an uns ist, die können Menschen um uns herum nicht in dem Mass wahrnehmen, wie sie das einmal werden können tun, wenn Jesus erscheint und wir mit Jesus zusammen. Im Römerinnen sagt der Paulus, dass er die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erscheinen. Und das ist die ganze Schöpfung. Also, ich weiß nicht, ob da das Grünzeug auch dazu gehört. Keine Ahnung. Auch wenn unsere Natur noch so schön ist, es ist ein Resultat nach der Sintflut, es ist das Resultat von einer gefallenen Schöpfung. Und die ganze Schöpfung sehnt sich danach, die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit zu sehen. Oder im 1. Johannesbrief sagt er, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Also ich glaube, nicht nur die Schöpfung wird staunen, wenn sie uns in dieser Herrlichkeit werden sehen, wo Gott uns zugedacht hat, sondern wir selber werden wahrscheinlich auch staunen. Dann kommt er zu dem Teil und sagt, hey, was in dem Leben eigentlich keinen Platz mehr her? Und er braucht am Anfang wirklich ein starkes Wort. Er sagt, ihr tötet das. Ich habe in 8 Übersetzungen angeschaut, wie sie das übersetzen. Weil vom Sprachlichen her kann man Sachen sehr verschieden übersetzen. Aber 7 von 8 sagen das. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen von eurem Leben noch zu dieser Welt gehört. Bring's um. Murks es ab. Lass es nicht zu. Du es im Ansatz ersticken. Wenn es frisch aufkeimt, vertramps. Und vielleicht kommen da noch andere Worte hin. Sagt, hey, bring es um, tötet alles, was aus dieser Welt gehört. Und dann hat er so eine Aufzählung. Ich habe das auch in verschiedenen Übersetzungen mal nachgeschaut, möchte euch das mal so zeigen. Er sagt, Hurerei oder Unzucht oder sexuelle Unmoral. Das ist das eine, wo man sagt, hey, das müsst ihr einfach umbringen. Und es sind Sachen, die halt in unserem Leben immer wieder aufkeimen, sich irgendwo versuchen, einen Weg zu bahnen in unser Leben hinein. Dann sagt er Unreinigkeit und Schamlosigkeit. Falsche Leidenschaften, Leidenschaften, die uns zerstören. oder Begierde. Oder eben böse Lust, böse Trieb, böses Verlangen, Laster, Zügellosigkeit. Und das letzte Habsucht, Habgier und Geiz. Da kann man fast meinen, Geiz passt da gar nicht rein. Es passt sehr gut rein. Habsucht, das ist eigentlich die Gier in uns, Sachen zu besitzen. Ich will haben. Ich will das neue iPhone haben. Ich will das neue Auto haben. Ich will mehr wie eine Frau haben. Ich will mehr Lohn haben. Das ist eine Gier, das ist wie ein Fass ohne Boden. Also das ist, ich will es haben. Und der Geiz, der hat schon etwas und will es nicht teilen. Verstehst du? Der klammert. Darum passt das wirklich sehr gut auch da rein. Also er sagt, tötet die Sachen und ein bisschen später im Vers 8 sagt er, doppelt er noch und sagt, und jetzt legt auch alles ab, was er so da ist. Allem voran zum Beispiel der Zorn. Dann Wut, Aufbrausen, Grimm und Groll. Ich habe mich dann gefragt, was ist echt der Unterschied zwischen Zorn und Wut? Du musst das mal googlen, sie versuchen es. Vielleicht zwei kurze zusammen können wir sagen, jemand ist blind vor Wut, das heisst, der rastet total aus. Oder? Vielleicht hast du mal so jemanden erlebt, vielleicht bist du das selber schon mal gewesen. Und Zorn, vom Zorn wissen wir, es gibt einen gerechten Zorn, es gibt aber einen schlechten Zorn, also man merkt, da ist schon irgendwo ein Unterschied. Lassen Sie uns einfach mal bei dem bleiben. Er sagt, es legt auch das Lästern ab, das Verleumden und das Beleidigen. Also wo lassen wir uns manchmal aus über andere in Abwesenheit von den anderen? So mit einem Lächeln, mit einem Witz. Ah, wir Christen. Hast du den wieder gesehen, hast du die wieder gehört? Nein. Also gut, dann machen die vielleicht alles nicht. Nach dem Gottesdienst, wenn du daheim bist, hast du es gehört, hast du die gesehen? Nein, der hat jetzt wieder so. Puh. Gemeine Worte, hässliche Rede, schmutzige Rede, unanständige Rede. Er sagt, hey, das tut das einfach alles ablecken. Das heisst, wir sind der Welt gestorben. Das heisst, wir sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Wir sind Ausländer in dieser Welt, geistlich gesehen. Wir sind, haben einen Asylstatus, könnte man sagen. Wir haben einen Doppelpass. Und trotzdem tragen wir, vor allem am Anfang im Glaubensleben, noch recht lange Spuren von dieser Welt in uns. Ich dachte, ein Bild. Stell dir vor, du bist eine Weile im Wald. Das wäre die Welt. Und nachher verlässt du den Wald. In ein neues Leben hinein. Und dann kann es sein, dass du an dir noch Farn hast und Zecken und Spinnhuppeln und einfach so das ganze Zeug aus dem Wald und so. Und es geht darum, dass er sagt, hey, leg das auch alles noch ab. Du bist nicht mehr im Wald. Du lebst nicht mehr in dieser Welt. Der Wald hat keinen Anspruch mehr an dir. Und dann sagt er, richtet eure Gedanken und euren Sinn eben nicht auf das, was zur Welt gehört. Jetzt müssen wir schnell etwas schauen. Nein. Okay. Ich habe einen Kommentar von Heiko Krimmer zum Kolosserbrief folgendes gelesen. Er, da in dem Text heisst er nachher auch, er sagt das zu den Kolosser, auch ihr sind früher so schräg drauf gewesen, sagt er den Christen in Kolossee. All die Sachen, die wir jetzt angeschaut haben. Und der Heiko Krimmer schreibt, die Moral, die erschreckende Moral der damaligen griechischen römischen Kultur war so, dass bei aller Religiosität und Philosophie doch gerade diese Kultur zunehmend geprägt war vom sittlichen und moralischen Zerfall. Also wir würden sagen, es ist wüst zu und her gegangen. Und auf der anderen Seite sind sie sehr philosophisch gewesen und sehr religiös, die Römer und auch die Athener, Griechen. Und er sagt das auch seinem Nachwuchsleiter, dem Titus, der Paulus. Er sagt ihm, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und ohne Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Gell, so schlimm sind wir nie gewesen. Und dann hat er so einen finalen Schluss dort drin. Er sagt, doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet. Er hat uns rausgezogen aus dem miesen Sumpf und so und hat uns wirklich ein neues Leben gegeben. Dann sagt er, belüge den anderen nicht mehr. Haben das alte Gewand abgezogen, haben das neue Gewand angezogen. Das ist übrigens, das kommt ein paar Mal vor. Ich habe das auch ein bisschen probiert mit zu unterstreichen. Wahrscheinlich haben wir das vorher auch schon drin gehabt. Also eben tötet, legt alles ab. Dann ziehend aus, legt an, das kommt später nochmal. Eigentlich wollte ich einen Kleiderständer mitnehmen. Wenn es schön gewesen, hätte ich das so demonstrieren können. Ich hätte mich dann müssen umziehen und wieder etwas abziehen und etwas anderes anlegen und so. Das sind richtige christliche Kleidervorschriften, oder? Wie sollen wir uns kleiden? Was sollen wir abziehen? Welche alten Stinkhudeln sollen wir abziehen? Und was für schöne neue Kleider sollen wir anlegen? Und dann heisst es, dass wir fortwährend erneuert werden. Das ist wirklich ein Prozess. Und es ist, ich finde es immer wieder spannend, dass das Teamwork zwischen Gott und uns. Die Aufforderung ist, wir sollen Sachen ablegen, neue Sachen anlegen, das ist bei uns. Und das heisst, wir werden aber erneuert, indem wir Jesus anschauen. Also da sind beide, sowohl Gott wie wir, sind eigentlich dran, dass das neue Leben um sich greift, dass das neue Leben immer tiefer reinsackert. Und wir sollen schlussendlich, das Ziel ist, seinem Bild ähnlich zu werden, oder? Ich zeige euch das Bild noch einmal. Oder kommt das erst später? Nein, das kommt erst später, okay. Gut. Und dann macht er eine interessante Aussage im Vers 11. Er sagt, hey, was der neue Mensch angeht, da spielt es keine Rolle mehr, ob jemand ein Griech ist, also ein Heid damals, oder ein Jude. Beschnitten, unbeschnitten, unbildet, unzivilisiert, ein Sklave oder ein freier Bürger. Das Einzige, was noch zählt, das ist Jesus allein. Und das ist ganz erstaunlich. Also die Unterschiede sind ja nicht einfach aufgehoben, aber der gemeinsame Nenner, und das, was uns verbindet, das ist Jesus. Das ist unser Fixpunkt. Das ist das, was uns verbindet, obwohl wir sehr verschieden sind. Es spielt keine Rolle mehr, zu welcher Ethnie dass du gehörst, oder welchen sozialen Status dass du hast, dass du hast. Und wir haben weiter vorne gelesen von den Sklaven und den Herren. Das war die Gang und Gäbe gewesen, aus verschiedenen Gründen. Auf das können wir jetzt nicht eingehen. Aber dass Sklaven und ihre Herren und Unzivilisierte und Bildete können eine Gemeinschaft bilden, das ist einmalig auf dieser Welt und das ist nur durch Gottes Geist möglich. Das ist ein völlig neues soziales Gefüge. Über das kann man eigentlich gar nicht genug nachdenken. Das heisst, die Gemeinschaft der Kinder Gottes ist in dem Sinn einzigartig einladend und nicht ausschliessend. Wirklich. Das heisst also, dass in so einer Gemeinde, in so einer Gemeinschaft, die Lauten, die Extravertierten und die Vorlauten einen Platz haben. Aber auch die Stillen und die Unscheinbaren, die Verklemmten, Sozialhilfebezüger, die neben dir sitzen und nicht so gut schmecken, die Einfachen oder die besonders Frommen. Ich würde sagen, wir sind eine sehr homogene Gruppe, gell? Aber da haben sich wirklich... Das heisst einmal am Tag des Herrn, das war der Sonntag, haben sie sich, die keinen Sonntag hatten, nach Jesus, nach in der Apostelgeschichte, haben sich am Morgen früh getroffen zum gemeinsamen Gebet. Und dort sind einfach alle dabei gewesen. Es hat keine so Grenzen gegeben. Das ist also der Sklave neben seinem Herrn und all die ganzen Sachen. Und ein Zitat, das ich das letzte Mal schon gebracht habe, Derek Prinzen, der lebt nicht mehr, er war ein weltweit berühmter Bibellehrer gewesen. Er hat mal gesagt, am Anfang von meinem Leben habe ich mich genau nach so Sachen orientiert, oder? Wer hat Rang und Namen? Wer hat ein Geschäft? Wer ist nicht so viel wert? Da lässt man vielleicht rechts ein bisschen liegen. Sieht nicht so gut aus und so. Und er hat gesagt, umso länger, dass er mit Jesus unterwegs war, und das ist wieder das Reifwerden in Jesus, oder? Umso länger, dass er mit Jesus unterwegs war, hat er nur noch einen Fixpunkt gehabt, wenn er jemanden gesehen hat. Er versucht herauszufinden, liebt der Mensch Jesus? Es ist mir gleich, ob du einen Bachelor hast, einen Master, eine Sozialhilfebezüger bist, das ist völlig wurscht. Ich möchte nur wissen, liebst du Jesus? Das wäre spannend, wenn wir mal untereinander mal so rumlaufen würden. Und anschauen, Matthias, ich, Bea. Was entdecken wir, wenn wir einander anschauen? Also, wir haben den Haufen abgezogen, geht auch darum, Sachen anzulegen. Im Vers 12 sagt er, hey, ihr seid erwählt und geliebt und heilig. Und nur schon da, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, Jesus, danke vielmal. Danke vielmal. Ich bin geliebt, ich bin ausgewählt, ich bin heilig gemacht in Jesus. Und dann sagt er, und das ist der Grund, warum wir uns neu einkleiden sollen. Und so alles, was der neue Mensch ausmacht. Herzliches Erbarmen und Mitleid. Freundlichkeit, Güte, Bescheidenheit und Demut. Milde, Sanftmut, Nachsichtigkeit, Geduld und Langmut. Hättest du gern Menschen um dich herum, wo diese Eigenschaften in sich tragen? Und im Grunde genommen ist das nichts anderes wie ein Bild von Jesus, oder? Das sind alles Eigenschaften von Jesus. Also darum, weil ihr erwählt und geliebt und heilig sind, legt alles an, was der neue Mensch ausmacht. Und dann heisst es, ertragen einander. Und das ist, mir gefällt das, das ist völlig realistisch. Ich glaube, es wäre völlig religiös, wenn wir würden sagen, ich liebe alle Menschen gleich. Es gibt Menschen, die uns näher sind, die uns angenehmer sind und andere weniger. Und er sagt, hey, ertragt einander. Ertragt einander in der Andersartigkeit. Nachsichtig sein. Das heisst, nicht gerade jede Verfehlung gerade irgendwie mit dem Finger drauf zeigen, sondern einmal Nachsicht walten lassen. Einmal können über etwas wegschauen. Mal über, in einer Ehe, mal über einen Fehler hinwegschauen. Und nicht gerade mit dem Finger so, du hast wieder und du bist nachsichtig sein. Und dann geht es mit dem Anlegen noch weiter, gell? Im Vers 14 sagt er, und zieht die Liebe an, die alles andere um sich umfasst. Sie ist das Band, das jetzt eine vollkommene Einheit zusammenschließt. Es ist so, wie wenn du ein paar Kleidungsstücke angelegt hast, neue Milde, neue Geduld, neue Sanftmut, ganz ein liebliches Wesen, dann nimm noch den Mantel am Kleiderständer, den Mantel von der Liebe, und leg ihn über alles rein an. Und dann bist du richtig, richtig gut angelegt. Jemand hat mal ganz gut gesagt, in der Gemeinschaft der Christen sind wir nicht höflich miteinander. In der Gemeinschaft der Christen sind wir nicht höflich miteinander, sondern herzlich. Also das heisst nicht, wir sollen nicht unhöflich sein. Wir haben die Steigerung von unhöflich zu herzlich. Oder? Man sagt, hey, sind herzlich miteinander. Höflichkeit ist so wie Nettigkeit auf Distanz, oder? Wir sind höflich miteinander, oder? Aber die Nettigkeit, die nimmt den anderen in den Arm, oder die andere. Herzlichkeit, oder? Geht jemand auf einem zu? Nettigkeit, Höflichkeit ist so auf Distanz. So, und Vers 15 bis 17. Das heisst unter anderem in Vers 16, und unterrichtet einander und zeigt einander den rechten Weg. Oder? Das ist eine Aufgabe an die Gemeinschaft. Ich denke, in der Familie fällt einem das relativ einfach. Aber in einer Gemeinschaft oder in einer Kirche, wie wir sind, ist das noch eine rechte Herausforderung. Aber es ist angesagt. Wir sollen einander unterrichten. Wir sollen einander lehren, wie kann ich als Christ leben. Wir sollen einander den rechten Weg zeigen. Und das heisst, aber das müssen wir mit Weisheit machen. Und Weisheit, das ist vielleicht meine Definition, ist immer eine Mischung aus Liebe und Wort. Wenn sich Liebe und Wort paaren, dann ist Weisheit im Raum. Und wir haben das auf unserem Mission-Visionskärtchen drauf, im Bereich in, also wir haben da mal formuliert, wie wir miteinander möchten umgehen. Und da lesen wir, fördern generationenübergreifend einen barmherzigen und echten Lebensstil und unterstützen uns gegenseitig in der Nachfolge. Bringt das sehr gut zum Ausdruck. Und im Vers 17, das ist ja einer von diesen tollen Versen, das heisst, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herr, passieren und geschehen und denken dabei immer an Gott, den Vater und durch ihn. Jetzt lasse mich noch mal schnell zurückkumpeln zu etwas, was ich ganz wichtig gefunden habe und vergessen habe. Und das ist zwar das mit den Sklaven. Wo haben wir das? So, jetzt müssen... Ah, nein, da, genau. Nein. Ja, hier. Ups. Wenig an, noch nicht. Warte, jetzt mal überlegen. Genau. Kurze Aufzählung, wer was soll machen. Ich werde nicht weiter darauf eingehen. Außer das mit den Sklaven. Es ist interessant, dass Sklaven da am meisten Platz brauchen. Und wahrscheinlich ist das ein recht angespanntes Verhältnis gewesen. Jemand ist Sklave oder Leibeigen und jemand ist der Herr. Und dass darum wahrscheinlich relativ viel über das gesagt wird. Wir haben ja heute, niemand von uns ist ein Sklave. Und man kann das sehr gut übertragen auf Mitarbeiter und Chef. Und lassen uns das mal machen. Lassen uns mal hören, wie das tönt. Wenn es würde heissen, ihr lieben Angestellten, macht das, was der Chef euch sagt. Und tun es nicht nur, wenn sie euch beobachtet. Also sind keine Schleimer, oder? Zu meinen Gefallen. Sondern wenn es macht, macht es von aufrichtigem Herzen. Und aus Ehrfurcht vor Gott. Plötzlich kommt Gott in das Verhältnis von Arbeitnehmer und Chef hinein. Aus was auch eure Arbeit immer besteht, tun es mit ganzer Hingabe. Also wir sollen es von Herzen tun und mit ganzer Hingabe. Wir sollen uns reinknüllen. Und eben nicht zum Chef gefallen, sondern zum Jesus gefallen. Und dann verspricht er uns einen Lohn. Ich kann mir vorstellen, dass das unser Verhältnis zu unseren Chefs massiv verbessern könnte. Wenn wir an unserem Arbeitsplatz sind und immer wissen, klar ist da der Chef oder die Chefin, aber hinter denen oder obendran ist Jesus und ich mache es für Jesus. Ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen bei Jesus. Ich möchte bei den Leuten einen guten Eindruck lassen, weil ich gläubig bin. Da geht es um die ganze Arbeitshaltung. Finde ich sehr spannend. Kleiner Joke. Mal schauen, wo ich den versteckt habe. Genau, und es heisst, ihr Männer liebt eure Frauen. Ich habe letztens so einen Spruch gefunden, den ich einfach köstlich finde, vielleicht überhaupt nicht. Da bin ich mich gewöhnt, mit verschiedenen Arten von Humor und so. Ich finde es herrlich. Eine Idee, wie Männer ihre Frauen können lieben. Wenn eine Frau wütend ist, nimm sie in den Arm. Wenn das nicht geht, halt Abstand und rühre einen Schocki zu. Das ist doch mal ein herrlicher Spruch, oder? Das müssen wir direkt einmal ausprobieren. Genau. Ganz am Schluss, wir rutschen ein bisschen ins Kapitel 4 rein. Da kommt er nochmal und mit dem Wunsch an die Christen Kolossenser, hey, betet für uns. Betet, dass die Türen aufgehen, betet, dass die Türen offen bleiben, betet, dass wir das Geheimnis von Christus, dass wir das gut können verbreiten. Und dann sagt er einen Blick auf alle, die nicht zur Gemeinde gehören. Und im Unterschied zu ihnen solltet ihr wissen, auf was ankommt und solltet die Zeit, die euch bleibt, gut nutzen. Und ich glaube, das ist etwas, was für uns extrem wichtig ist in unserer Gesellschaft. Wenn wir sind so zugetextet mit dem Leben, außer du bist pensioniert oder arbeitslos, aber sogar die haben ein Megaprogramm. Er sagt, hey, ihr sollt es euch wissen, kauft Zeit aus. Und da gehört vielleicht auch rein, wenn es heisst, wenn ihr kalt wärt oder warm, aber ich sage euch, ihr seid lau, sagt Jesus in einer Gemeinde der Offenbarung. Die Gefahr, dass wir lau werden, dass wir uns im Leben verdünnen, besteht doch permanent für uns alle. Und er sagt, hey, ihr solltet doch wissen, um was es geht. Und ihr wisst auch, wie viel Zeit euch noch bleibt. Und nutzt die Zeit gut. Das heisst, der Paul sagt, hey, ich möchte, dass ihr fokussiert lebt. Und das ist wirklich schwierig. Das ist in unserer Zeit viel, viel schwieriger oder in unserer Kultur wie an anderen Orten. Wenn wir in dem Maße viele Sachen um uns herum, Material und Partys, um wir können festen und Konferenzen, dass es extrem schwierig ist, einfach bei etwas dran zu bleiben. Und dann sagt er, wenn ihr mit Außenstehenden über euren Glauben redet, dann tönt das einfach freundlich. Hey, sind nett. Es heisst, in Jesus ist Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen. Jesus ist ein Menschenfreund. Das gefällt mir. Ich finde es eine mega starke Aussage. Er ist ein Menschenfreund. Und in Jesus ist die Freundlichkeit sichtbar geworden. Und darum sollen wir, weil wir ein Spiegel Bild von Jesus sind, sollen wir auch freundlich sein und in einer ansprechenden Art und Weise, in einer Art und Weise mit den Menschen reden, wo sie abholt, wo sie einlädt. Und bemüht euch, für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. So. Lasst uns einfach den Sack zubinden. Sachen auf den Punkt bringen aus dem Kapitel raus. Wir sind mit Christus in der Taufe gestorben und auferweckt und lebendig gemacht. Das ist eine Tatsache. Hast du gewusst, auch wenn du das nicht glaubst, ist das trotzdem eine Tatsache? Finde ich super. Wäre ja dumm, wenn sich das auflösen würde, nur weil du nicht glaubst. Wir sind erwählt, wir sind geliebt und wir sind heilig gemacht. Das ist ein starkes Statement. Du kannst vor einem Spiegel stehen und sagen, hey, ich bin auserwählt. Du, Josef, wenn du vor dem Spiegel stehst, du bist so etwas von geliebt und du bist heilig gemacht. So Sachen müssen wir uns immer wieder zu Gemüt führen, uns selber zuzusprechen, wenn es niemand anders macht. Wir sind berufen. Wir alle haben eine Berufung, nämlich in Frieden mit Gott. Und darum orientieren wir uns ganz an ihm und an seinem Reich. Also wir fassen das immer wieder ins Auge. Manchmal müssen wir uns selber den Kopf zurechtdrücken und manchmal ist es gut, wenn wir anderen helfen und ihnen den Kopf zurechtdrücken. Voller Weisheit. Wir töten alles, wir bringen alles um, was in den verschiedenen Bereichen von unserem Leben noch zu dieser Welt gehört und legen alles ab, was uns von dieser Welt noch anhaftet. Wir haben den neuen Mensch angezogen und den Mantel von der Liebe angelegt. Und all unser Sein und all unser Tun soll seinen Ursprung in Jesus haben und soll am Schluss auch zu ihm zurückkommen, indem es ihn eben ehrt. Wir beurteilen die Gläubigen nicht mehr nach menschlichem Maßstab, denn das Einzige, was neu zählt, das ist Christus in uns. Wir unterstützen uns aktiv in der Nachfolge von Jesus. Wir helfen einander. Unsere Beziehung zu Jesus ist maßgebend und prägend für all unsere Beziehungen, im Speziellen in der Familie. Wir verhalten uns nicht Christen gegenüber zuvorkommend und wir nutzen die Zeit, die uns bleibt, optimal. Ganz zum Schluss noch zwei, drei Tipps und nachher werden wir den Gottesdienst beenden mit dem Abendmahl. Ich habe gefunden, das ist eine geniale Idee. Der ganze Kolosserbrief stellt Jesus in die Mitte und das Abendmahl ist ein starker Ausdruck auf das. Ich freue mich. Wenn du mehr im Kolosser Kapitel 1, da gibt es so eine Christus-Hymne, wo ganz viel über Jesus drin steht. Und wenn du mehr so Sachen möchtest lesen, ich bin selber überrascht gewesen, Epheser, Johannes 1, Johannes Evangelium 1, Epheser 1, Kolosser 1, Hebräer 1, Offenbarung 1, da findest du sehr, 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 sehr viel über Jesus. Da hat ganz eine hohe Jesus-Dichte, da ist ganz, ganz viel Jesus drin. Das sind Texte, die sich super eignen für deine stille Zeit und so. Und ich habe heute wieder so ein Verskärtchen gemacht. Ich habe einen Merkvers aus jedem Kapitel. Das ist Kapitel 1 und 2, die liegen die hinten auf, die kein Hände und gerne eins hätten. Und das ist von heute so ein Kernsatz. Und könnt ihr das nochmal ganz ganzen Verteilen geben. Du kannst einfach eins nehmen, wenn dir das gefällt. Mal drüber brüten vielleicht. Vielleicht sogar auswendig lernen, was weiß ich. So. Genau, und zum Schluss nochmal gesagt, die Zusammenfassungen, die kommen im nächsten Newsletter raus, wenn du das gerne hättest, um selber darüber brüten und nachdenken.